Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich widme mich heute dem Thema, über das Hamburg schon seit einigen Wochen intensiv spricht und diskutiert. Es geht um die Oper. Und eingeladen habe ich einen Architekt, der schon viele Kulturbauten, ja, saniert, neu gebaut und geschaffen hat. Bei mir ist, und ich freue mich sehr, Jörg Friedrich. Herr Friedrich, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es passte so schön, weil das Thema natürlich wirklich die Stadt bewegt. Aber bevor wir zur Oper kommen, zu Theaterneubauten, würde ich gerne mit Ihnen die 5 Fragen durchgehen. Sie dürfen mir verraten, welche Lieblingsstadt Sie haben.
Oh. Ja, außer Hamburg kann ich eigentlich nur sagen Venedig.
Da waren Sie ja sogar mal selbst tätig, ne?
Ja, ich hatte meine Architektenkarriere mit einem Büro in Venedig angefangen, mit 2 Kommilitonen nach dem Studium direkt. Und das war eigentlich die schönste Zeit, Italien und Venedig kennenzulernen, bevor die Kreuzfahrtschiffe dort landen durften.
Wann war das? Das war also weit vor dem Obertourism.
Ja.
Und wie kommt man auf die Idee, als deutscher Architekt, als Berufseinsteiger ausgerechnet in Venedig anzufangen?
Ach, das ist eine irre Geschichte gewesen. Wir haben einen Wettbewerb gewonnen für eine große Bank, wo man sich europaweit beteiligen konnte. Und als Hochschulabsolvent nimmt man natürlich jede Gelegenheit wahr, an Wettbewerben irgendwie teilzunehmen. Und den Wettbewerb haben wir gewonnen für eine riesige Bank in Frankfurt. Und dann mussten wir zum Vorstand und der Vorstand sah dann nur so 3 so langhaarige, anti-autoritäre, revolutionäre Architekten und hat Angst gekriegt. Und dann haben die gefragt, ob sie den Entwurf denn vielleicht benutzen können und wir würden das entsprechend auch honorieren. Da gucken wir Langhaar-Spezialisten uns dann so gegenseitig an. Und fragen dann mal so nach der Summe. Und das war dann so interessant, dass wir gesagt haben, ach ja, das ist nicht schlecht. Wir haben eine Idee, finanzieren Sie uns doch 5 Jahre ein Büro in Venedig als Beginn für unsere Karriere. Und das haben die gemacht.
Sehr schön. Kommen wir zurück nach Hamburg, Ihr Lieblingsstadtteil hier in dieser Stadt.
Ach so, es geht um Hamburg, um den Lieblingsstadtteil. Ja, da muss ich ganz klar sagen, da wo ich wohne. Ich wohne in der Isestraße und da kann ich mir vorstellen, da ist eigentlich nichts Schöneres, darüber zu sehen.
Dann nicht in der Miesen oder Fiesen, sondern in der Isestraße, im richtigen Teil. Wobei ich ja jeden Teil der Isestraße eigentlich wunderbar finde.
Alles süß, nee, herrlich ist das.
Ihr Lieblingsgebäude in Hamburg?
Das sind erstmal dieses Chiele-Haus vom Schuhmacher und dann aber auch auf dem Friedhof dieses Krematorium von Schuhmacher. Das fand ich also auch ein grandioses Gebäude, auch für den Zweck. Und das in einer frühen Moderne so fast bildhaft umzusetzen, ohne kitschig zu werden, das ist ein tolles Gebäude.
Gibt es einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort in der Stadt, der besonders schön ist?
Och, diese Stadt ist eigentlich überall schön. Es ist keine südliche Stadt, sondern es ist eine Stadt, wo man einfach immer rumläuft und nicht zur Ruhe kommt. Ich würde sagen, der schönste Ort ist der Garten in der Isestraße mit Blick auf den Kanal. Also da ist das Leben wieder in Ordnung.
Ja, man kann schlechter wohnen. Ja. Und ein Gebäude dürfen Sie hier abreißen in diesem Podcast.
Nee, kommt nicht in Frage. Abriss ist umweltschädlich. Dann soll das Gebäude umgebaut werden und da helfen wir gerne.
Dann sind wir fast schon beim alten Gebäude der Oper, aber ich kam auf die Idee, Sie einzuladen, weil wenn man Ihr Oeuvre sich anschaut, haben Sie ja ganz viele quasi Kulturbauten, Theater, Konzerthäuser geplant und gebaut. Da habe ich gedacht, ich würde mal gerne wissen, was halten Sie eigentlich von der Idee, auf dem Bakenhöft eine Oper zu errichten?
Also erstmal als direkte Antwort, ich finde es unglaublich bewundernswert, dass heute in diesen Zeiten ein privater Mäzen auf den Gedanken kommt, eine Oper für eine Stadt mit errichten zu helfen. Das ist unglaublich. Das ist ein Kulturprojekt. Wer hat heutzutage schon Interesse an Kultur? Und das muss ich sagen, das ist bewundernswert. Und insofern, ich kenne die alte Oper, ich kenne auch die Sorgen mit der alten Oper, die die Opernleute haben. Das ist auch alles berechtigt. Eine neue Oper ist immer ein Traum für jeden Menschen am Theater. Ich würde das alte Opernhaus deswegen nie zum Abriss freigeben, sondern ich würde das alte Opernhaus aufrüsten. Das kann die neue Ballettoper sein. Ballett braucht viel weniger Luftraum, braucht viel weniger Volumen, braucht nicht diese schwierigen Hinterbühnenkonstruktionen. Damit wäre das Thema eigentlich gelöst und Hamburg hätte eine neue Oper in der Hafen City und hätte die alte Oper als Ballettoper perfekt auf die Zwecke zugeschnitten.
Vor einigen Wochen, als der Kultursenator das Projekt vorgestellt hat, hat er ja auch verwiesen auf die immensen Sanierungskosten, die man in Köln hat, die man in Stuttgart hat. In Düsseldorf hat man sich dann entschieden, gleich ganz neu zu bauen. Sind das wirklich solche fabulösen Summen, so eine Oper quasi auf den aktuellen Stand zu bringen?
Ja, das glaubt man eigentlich nicht, aber es ist eigentlich teurer, eine Oper zu renovieren, als eine Oper neu zu bauen. Das hängt damit zusammen, dass diese ganzen Opernhäuser dermaßen verwurstelt und durchinstalliert sind, dass sie den ganzen Kram erstmal rausreißen müssen, das Zeugs wegschmeißen müssen, das Zeugs entsorgen müssen und dann eine neue Technik da reinmachen und die dann nie passt. Das ist also ein Himmelfahrtsunternehmen.
Sie haben ja selber einige Projekte saniert, ne? Was haben Sie denn da so erlebt? Vielleicht in Würzburg? Also war das so, dass man von einer Ohnmacht in die nächste fiel?
Das ist bei Altbauten, gerade bei diesen maroden, durchgerosteten 60er-Jahre-Bauten im Prinzip die Regel. Und in Köln bei der Oper, ich war da im Preisgericht, als es um das neue Schauspielhaus ging, war eigentlich damals schon klar, dass diese anvisierten Kosten überhaupt nie einzuhalten waren. Dass das jetzt ein Milliardenprojekt werden wird, ist eigentlich damals schon vorauszusehen gewesen. Getraut hat sich das vielleicht niemand öffentlich zu sagen, weil dann solche Projekte gekillt werden. Deswegen finde ich es ja umso beachtlicher und toll, dass Hamburg sich den Gedanken einer neuen Oper leisten kann und leisten will. Ich kann da nur sagen, toll.
In München gibt's ja quasi eine neue Musikhalle. Sie haben selber damals den zweiten Preis gewonnen. Ja. Sind Sie eigentlich ganz froh, dass es der zweite Preis, nicht der erste geworden ist? Weil das sind ja jetzt auch politische Verzögerungen. Dagegen ist die Elbphilharmonie ja irgendwie harmlos.
Ja, also in München, das war unglaublich. Also mir tut es natürlich leid für die Kollegen aus Österreich, die sich da so mit Herzblut an ihre gläserne Scheune da rangesetzt haben. Aber dass so ein Projekt dann einfach gecancelt wird, das ist bitter. Bitter für die Stadt, bitter aber auch für die Planer. Und das, insofern kann ich Ihnen sagen, bin ich echt froh, dass wir da nur den zweiten Preis gewonnen haben.
Manchmal ist es ganz hilfreich, nur den zweiten Preis zu machen, ne? Ja. Haben Sie denn eigentlich so einen Lieblingsbau? Weil Salzburg haben Sie ja zum Beispiel auch gemacht, wo Sie sagen, das ist uns besonders gut gelungen. Und warum ist das so?
Also Lieblingsbau ist für mich erstmal hier in Hamburg unser Resonanzraum. Das ist eigentlich kein Bauwerk.
Im Bunker.
Sondern das ist im Bunker einfach eine umgerüstete Etage. Und das ist für mich ein Beispiel für ein Konzerthaus mit einem minimalen Investitionsvolumen, das hat ein paar hunderttausend Euro gekostet, mit einem maximalen Wert, was man mit einem Altbau machen kann, der nicht für Musik geeignet ist, was man an flexibler Akustik hat und was da für eine tolle Stimmung ist. Das wäre hier in Hamburg der kleinste Konzertsaal, den ich gemacht habe. Und mein liebstes Opern- und Theaterhaus ist eigentlich das Theater in Erfurt. Das ist auch meine Geburtsstadt. Und das war so schön, in meiner Geburtsstadt noch einen großen europäischen Wettbewerb zu gewinnen und dann dort als einziger teilnehmender geborener Erfurter in die Bautätigkeit da einzutreten. Das war ganz schön.
Wenn man so anschaut, Sie machen das ja fast schwerpunktmäßig, ja, dass Sie also Kulturbauten entwerfen. Wie kommt man dazu? Hat man da schon als junger Mensch irgendwie eine besondere Liebe zur Musik, zum Theater gehabt, oder ist das eher Zufall, dass man da ein Projekt hat und dann irgendwie in der Schiene bleibt?
Also es ist, glaube ich, reiner Zufall bei uns gewesen. Es waren damals zum Zeitpunkt der Oper in Erfurt, war es noch üblich, dass Architektenwettbewerbe öffentlich für solche Projekte ausgeschrieben worden sind. Und damals war ich ein junger Architekt und hatte ein junges Architekturbüro in Hamburg und habe an diesem offenen Wettbewerb teilgenommen. Das war der Grund, überhaupt an Opernhäusern mitzumachen. Dann sind es große Projekte, die natürlich interessant sind. Und dann, wenn man die gewinnt, hat man einfach schon mal ein Know-how, weil die Projekte in der Regel 5 bis 10 Jahre dauern, bis sie überhaupt realisiert sind. Das sind unglaubliche Planungszeiten, unglaubliche Bauzeiten, um so ein Ding vom ersten Strich bis zur Realisierung überhaupt nach vorne bringen zu können. Und dann ist es eher so ein Zufall, nun ist meine Liebe zur Musik sehr groß. Also ich bin seit meiner Kindheit begeisterter Opernfan, ich bin Musiker auch, aber dann rutscht man auch rein in ein sehr enges Spezialgebiet, was kaum andere Architekten beherrschen, weil es mit Akustik zu tun hat, weil es mit Bühnentechnik zu tun hat, weil es mit Haustechnik zu tun hat, weil es mit Raum zu tun hat. Und das sind schon komplexe Aufgaben. Das ist nicht für jedermann so schnell aus der Tasche geschüttelt. Wir haben viele Theater gemacht und dabei eben auch bei jedem Theater wieder vieles neu dazulernen können. Insofern ist es erstaunlich, dass die erste Oper von mir eigentlich immer noch mein Lieblingsprojekt ist. Aber das ist vielleicht so wie mit den Kindern.
In Erfurt.
Ja. Ja.
Sie konzentrieren sich ja so ein bisschen auf den deutschsprachigen und den italienischen Raum. Hatten Sie eine große Lust, irgendwie, die Chinesen sind ja dafür bekannt, dass sie in jede etwas größere Stadt derzeit Kulturbauten pflanzen. Stand das für Sie nie zur Debatte? Oder?
Nein, stand nie zur Debatte. Das hängt bei mir aber auch damit zusammen, ich baue ungern in Ländern, deren Sprache ich nicht kann, weil das ist so wichtig im Planungsprozess und im Entwerfen, sprachlich auch über Architektur zu diskutieren. Ich kann nun sehr gut Italienisch, weil ich da studiert habe, kann sehr gut Deutsch, weil ich hier lebe. Und das waren so die Länder, wo ich eigentlich auch am liebsten baue.
Ist es eigentlich so, dass es weniger Aufträge sind, weil die Stadtkämmerer jetzt das Geld zusammenhalten und wenn man halt die Zahlen kennt von Sanierungskosten von 1 Milliarde oder auch Neubaukosten, die unter Umständen zehnstellig werden, dass da weniger Projekte überhaupt in der Pipeline sind?
Ja, ganz deutlich zu sehen. Also wenn etwas gekürzt wird, ist es zunächst der Kulturhaushalt. Das sieht man sehr deutlich.
Außer in Hamburg. Da ist er um 11% gestiegen.
Ja, aber wie niedrig war er vorher? Was heißt das in absoluten Zahlen? Ja, ist toll, tolle Stadt. Deswegen sind wir hier.
Das heißt, Sie würden auch gerne wahrscheinlich mitpitchen, wenn es darum geht, auf dem Barkenhöft ein neues Opernhaus
zu bauen. Ja, da sprechen Sie jetzt natürlich einen Punkt an. Das ist ja wohl klar. In der Stadt, wo das eigene Büro ist, ist der einzige Architekt, der 10, 15 Theater- und Opernhäuser gebaut hat. Wir müssten eigentlich dort in so einem Qualifizierungsverfahren mit in diese Teilnehmerschaft einbezogen werden. Ich weiß nicht, wie das Projekt überhaupt bearbeitet werden wird, aber die ganzen Kollegen, die jetzt hier so auch in Ihrer Zeitung so genannt werden.
Es werden ja verschiedene Namen genannt. Ja,
alle aber auch wir sind alle uns Dänen. Wohl bekannt und sehr vertraut und tauchen eigentlich bei allen Wettbewerben immer gemeinsam auf.
Aber Sie würden auch Ihren Hut in den Ring werfen?
Gerne, ja. Das wäre echt toll.
Ist das Grundstück schwierig, weil es ja relativ schmal ist, oder kriegt man das hin?
Also ich würde eher sagen, je schwieriger das Grundstück ist, desto größer ist die Herausforderung, ein tolles Gebäude zu entwickeln, weil die Zwänge machen die Architektur gerade richtig. Ich glaube, das Grundstück hat eher ein anderes Problem, das wir aber nicht über Architektur lösen können, sondern das ist das Problem, wie kriege ich die Besucher dahin? Wie kriege ich Opernfans in diese Ecke? Was machen wir mit dem öffentlichen Nahverkehr? Und das ist sicherlich auch ein Punkt, der so ein Opernhaus stark im Erfolg sozusagen beeinflussen wird. Ist das Ding erreichbar genug? Ist das leicht erreichbar? Und was ist, wenn die Oper zu Ende ist? Was mache ich eigentlich auf diesem Grundstück, wenn der Rest schläft?
Wobei wir das ja bei der Elbphilharmonie auch beides diskutiert haben. Und siehe da, obwohl es zum Baumwall relativ weit ist, ist das Konzerthaus immer gefüllt.
Ja, aber es ist auch erreichbar, weil es eine eigene U-Bahn-Erreichbarkeit hat, weil es sehr gut angeschlossen ist an den öffentlichen Nahverkehr. Ich weiß nicht, wo die nächste Station da am Backen
ist. Ja, das ist Hafen City Universität, ist aber soll fußläufig so weit sein wie der Baumwall. Also ich kann mich erinnern an die großen Debatten, da wollte die Politik, um die Elbphilharmonie vom Baumwall zu erschließen, so eine Art Skywalk bauen, dass man also quasi überdacht von der U-Bahn bis ins Gebäude gelangt. Das ist dann später abgeräumt worden, weil das wurde etwas teurer als geplant. Ja.
Ach ja?
Wir erinnern uns. Richtig. Es ist ja immer schwierig, überhaupt so eine Summe zu nennen, weil keiner weiß, was da für ein Gebäude entstehen soll. Klar ist nur, die Stadt übernimmt die Erschließung und macht den Sockel, alles Weitere soll dann Klaus-Michael Kühne übernehmen. Er hat ja am Anfang gesagt, 300 Millionen gibt er. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig, das würde nicht reichen, um ein neues Opernhaus zu bauen, oder?
Nee, das reicht nicht.
Seine Schmerzgrenze, hat er gesagt, ist 1 Milliarde. Müssen wir uns dann Sorgen machen, dass es am Ende doch nichts
wird? Ich würde mir da keine Sorgen machen.
Also es geht zwischen unter 1 Milliarde, haut hin.
Ja. Und wenn nicht, dann lassen wir 2 Plätze etwa streichen. Dann wird es um 2 Plätze kleiner, dann sind sie unter 1 Milliarde. Das ist diese Größenordnung, ist eine Größenordnung, wo ein Neubau einfach auch erstellbar sein muss, muss man auch mal sagen. Denn wir haben ja auch noch ein paar andere Probleme in der Stadt oder auch in diesem Land, wo auch Geld für benötigt wird. Und dann sind wir noch in der Kriegszeit auch noch umgeben von Kriegsherden. Also ich finde es toll, dass überhaupt ein Gespräch über diese Summen, über die neue Oper in Hamburg stattfindet.
Ja, ist es aber nicht schon, also es kriegt ja auch schon wieder ein bisschen so eine negative Schlagseite, weil einige dann meckern, sagen, kann ja nicht sein, dass einer ohne Architekturwettbewerb sowas baut und wo kommt das Geld eigentlich her und er wohnt ja in der Schweiz. Können Sie das nachvollziehen?
Also dass es ein öffentliches Gebäude ist und wenn es ohne ein Qualifizierungsverfahren tatsächlich über eine Direktvergabe errichtet werden sollte, dann hätte ich da auch meine Sorgen, weil das ist dann zu wenig Öffentlichkeit und zu viel Privatheit eigentlich in der Geschmacksbildung. Aber so ein ich kenne jetzt das Verfahren nicht, was da geplant ist. Ich würde da sehr für einen engeren Wettbewerb internationaler Kategorie plädieren. Ich vermute auch, dass die Stadt dazu bereit wäre und auch, ich kenne Herrn Kühne noch nicht, aber die Offenheit, sich für einen Kulturbau zu interessieren, ein Qualifizierungsverfahren mit in die Wege zu leiten, was ohnehin noch bessere und mehr Alternativen als eine Direktbeauftragung gibt, ist ja eigentlich, was will man noch Schöneres, als zwischen 5 Opernhäuser auszusuchen und sich das Beste rauszupicken. Also das ist doch Luxus pur.
Dass jetzt wieder so viele quasi ausländische Büros in der Debatte sind und man nicht nach Hamburg schaut. Sie haben es eben gesagt, ist das ein bisschen so, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gilt?
Ich weiß nicht, ich glaube, wir Deutschen sind ein bisschen merkwürdig in dieser Hinsicht. Das habe ich öfters gemerkt. Ich bin ja auch oft Preisrichter in Architekturwettbewerben. Das ist zum Beispiel in Spanien völlig anders. Wir haben in Spanien oft an Wettbewerben teilgenommen. Und es ist völlig selbstverständlich, dass nur spanische Architekturbüros die Wettbewerbe gewinnen. Das geht gar nicht anders. Wie das kommt, weiß niemand. Das sind ja anonyme Wettbewerbe.
Außer in Bilbao, ne? Beim Guggenheim Museum.
Ja, das ist aber
da durfte mal Aguirre ran,
kein ja. Wettbewerb gewesen, sondern auch eine andere Form der Vergabe. Und ich glaube, wir sind hier alle so ein bisschen davon überzeugt, dass die deutschen Architekten das irgendwie nicht können und der Nimbus des Ausländers hat hier irgendwie einen Vorteil. Das ist aber nicht in allen Ländern so. Und ich glaube, das bräuchte man auch nicht zu haben. Also mein Büro kämpft regelmäßig in der gleichen Liga mit diesen gleichen ausländischen Kollegen. Mal gewinnen wir, mal gewinnen die. Das ist also gleichwertig. Also ich hätte da überhaupt keine Bedenken, dem Auslober zu empfehlen, auch aus Hamburg gute Theaterbauer mit einzuladen.
Sie haben ja schon einen Entwurf einfach mal so, glaube ich, für das Barkenhöft gemacht. Ja. Was stellen Sie sich denn da vor, also nach dieser ersten Idee?
Dieser Entwurf, der war eine Replik auf dieses Elbtower-Thema, der dann ja auch kläglich gescheitert ist. Es ging da eigentlich mir darum, dass man an so einem Ort auch vertikale Opernhäuser möglicherweise organisieren könnte. Und das war für mich der Reiz, weil Opernhäuser sind nie vertikal organisiert, sie sind immer horizontal organisiert.
Liegen. Wobei Sie ja sowas schon mal gemacht haben, glaube ich. Ne? Ja. So ein vertikales Theater.
Ja.
Ne?
Ja, das ist so ein Hobby eigentlich von mir. Das ist toll, wie man den Raum dann plötzlich auch theatralisch nutzen kann. Aber so, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Vertikal, dieser vertikale Entwurf für den.
Ja, für die, also was an diesem Standort neu wichtig wäre, dass die Theater mit der Zeit gehen. Und es geht hier nicht nur noch nur um ein Oper, ein Opernhaus, sondern ich stelle immer mehr fest, dass die Theater mit ihren eigenen Produktionsstätten und Aufführungsstätten gar nicht zufrieden sind. Sie wollen immer noch eine dritte Stätte sozusagen haben. Und diese Freiheit, die wünscht man sich dem Barkenhafen-Standort auch. Das ist nicht nur das Opernhaus, wie ich es kenne, in der Schachtel, innen drin der Saal, draußen das Foyer, sondern es ist noch eine andere Attraktion, nämlich der Standort am Wasser. In Oslo hat man das gesehen, wie das gehen kann. In anderen Städten.
Der Eisberg, ne?
Ja, in anderen Städten sieht man das auch. Aber es wäre wichtig zuzulassen, dass ich ein Opernhaus Plus brauche. Und das war eben das Vertikale, das war noch gleichzeitig das Opernhaus, was dann wie im Fahrstuhl auf und ab fährt und wo sie das Entstehen der Aufführung dann im Stadtbild sozusagen leuchtend miterleben können.
Das ist ja sowieso, wenn man sich die Silhouette von der Südseite der Elbe anschaut, natürlich schon irgendwie auch ein Teil dann von der Elbphilharmonie über das neue Opernhaus zum Elbtower. Das muss ja irgendwie auch wahrscheinlich harmonieren, oder?
Na gut, das sind wie in jeder Stadtansicht Massenstudien. Es gibt dort unterschiedliche Möglichkeiten. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn Sie jetzt da von der Elbphilharmonie sprechen, rechts von dem Elbtower und dazwischen ist die Stadt, dass das doch eher eine liegende Konzeption wird, um nicht diese Höhepunkte gegenseitig sich konkurrieren zu lassen. Aber das muss man sehen. Dafür ist ein Wettbewerb das beste Mittel, alles auszuprobieren.
Sie kennen sich auch ein bisschen in der Hafen City aus. Die Erikusspitze haben Sie auch gemacht.
Ne? Ja, hatten wir früher mal gewonnen. Dann ist der Oberbaudirektor gewechselt und dann wurde der Preis
neu vergeben.
Jemand anders gemacht.
Aber ein bisschen haben Sie gebaut in der Hafen City, oder?
Ja, wir haben ein paar Wohnungsbauten gemacht am Dahlmannkai oder am Barkenhafen. Ganz schöne Dinge. Das waren Genossenschaftsbauten, weil wir stark im Büro auch uns für den sozialen Aspekt von Wohnungsbau und bezahlbarem Wohnungsbau vor allen Dingen interessieren. neben den Kulturbauten.
Das ist ein Aspekt, da bin ich mich auch drüber gestolpert. Vielleicht machen wir da noch ein bisschen. Wir müssen schon wieder auf die Zeit schauen. Weiter, Sie haben ja auch als 2015 die Flüchtlingswelle, so nennen wir sie, nach Deutschland kam, ganz schnell irgendwie nach Ideen gesucht. Wie bekommen wir diese Menschen schnell untergebracht?
Ja, das war ein zentrales Problem bei uns im Büro, aber auch bei mir an der Universität. Ich habe richtig 2 Jahre lang geforscht und gearbeitet, weil wir auch der Meinung waren, eigentlich ist das Flüchtlingsproblem bei uns in Deutschland kein Problem, sondern eine Riesenchance. Und das Unterbringungsproblem ist eigentlich neben diesen Baracken eine unmenschliche Art der Eingliederung.
Die Container und Zelte.
Das ist einfach unsäglich. In dem einen der reichsten Länder der Welt werden Menschen so zusammengefercht. Und wir haben uns da einfach Gedanken gemacht, wie kann eine wertschätzende Unterkunft gebaut werden und haben da eben das Billigbauen, das Elementierte bauen, das Holzbauen, das Aneinanderstecken von Wohnsystemen trainiert und getestet und da ganz, ganz interessante Typologien erfunden, aus denen nie was geworden ist, weil wir keine Lobby haben. Und diese Flüchtlinge haben auch keine Lobby. Und es hat eigentlich außer der Containerindustrie kein Mensch Interesse, eine Lebensqualität für Flüchtlinge überhaupt zu fördern.
Was haben Sie denn da entwickelt und entworfen und wie teuer wäre das gewesen, so Pi mal Daumen?
Also erstmal billiger als jedes andere Wohnen, was wir hier mühsam zu teuren Mietpreisen dann auf den Markt bringen müssen. Das sind Wohnungen, die alte Bausubstanz ausnutzen. Alte Bausubstanz verdichten helfen, in Quartiere gehen, die normalerweise gar nicht bebaut werden, die erhöht werden. Wir gehen in Bürobauten, die leer stehen, nutzen die um in Wohnungen. Wir stocken Bürobauten, die leer stehen, auf in der Stadtmitte und können oben leichte Wohnungsbauten mischen. Wir können eine Stadt auch verdichten. Das sind alles Möglichkeiten. Ich bin also auch jahrelang durch alle möglichen Universitäten getingelt und gefahren, Vorträge eingeladen. Alles verständlich, alles klare Prinzipien. Diese Verdichtung und dieser Ausbau der Innenstädte für diesen Zweck hat keine Lobby. Und dadurch ist er im Prinzip zum Scheitern verurteilt gewesen.
Da klingt Frust raus.
Nee, da klingt Trauer draus. Wie wenig eine so reiche Nation Menschen schätzt als zu schützendes Gut. Wir machen uns über jeden Wald Gedanken und über jeden Baum. Mit den Menschen gehen wir hier erheblich brutaler um. Und das ist etwas, was keine große Kulturnation eigentlich zeigt. Da bin ich.
Das ist gut, aber im Vergleich zu allen anderen Nachbarländern haben wir mehr Flüchtlinge aufgenommen. Die anderen haben erstmal ihre Grenzen hochgefahren.
Das ist doch nichts, wenn Sie sich vorstellen, wie viel Hunderttausende oder wie viel Millionen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg hier überhaupt Deutschland aufgebaut haben. Wie das ging und was da gelaufen ist. Die ganze neue Heimat ist entstanden über diese Wohnwelle und es sind heute noch diese Wohnungen, die ein attraktives Wohnen erlaufen, obwohl die dann nur im Laufe der Jahrzehnte immer wieder saniert und renoviert worden sind. Es gab damals Modelle, die 3-mal menschenfreundlicher waren zur Unterbringung von einem einfachen Wohnraum, der bezahlbar ist. Und das ist eigentlich schade, dass wir an diese tolle Tradition in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg uns nicht getraut haben anzuknüpfen.
Kürzlich saß die Wohnungsbausenatorin auf ihrem Stuhl und da haben wir über den Hamburg-Standard gesprochen. Der soll jetzt ja die Preise zumindest deutlich senken. Was sagen Sie denn als Architekt dazu?
Ja, ich weiß jetzt nicht, was der Hamburg-Standard bedeutet. Also ich weiß nur, dass man heutzutage wohnen kann, ohne diese ganzen Bedürfnisse nach 3 Scheiben Isolierverglasung, sich selbst begrünenden Dächern und nachwachsenden Rohstoffen oder sonst was machen kann. Man kann ein sehr einfaches Wohnen erledigen. Wichtig ist, dass das soziale Umfeld stimmt und dass die Leute einfach sich mischen können und dadurch ein Leben auf der Straße entstehen kann. Und das ist, glaube ich, in keinem Standard enthalten, sondern da geht es um Materialien, da geht es um Verwendbarkeit von irgendwelchen Ausgüssen und Wasserleitungen. Aber das geht nie um das Thema, dass das Leben aus der Fremde kommend, die Sprache nicht sprechend, hier missachtet zu werden und auf die Seite gedrückt zu werden, eine fürchterliche Erfahrung ist. Und dann komme ich noch aus dem Kriegsgebiet, bin traumatisch mit meinen zwei Kindern hier rübergekommen. Da müssen Sie sich mal wohl, stellen wir uns das mal vor, mir passiert das in Palästina, dass ich da über die Grenze komme und nicht weiß, wohin, und dann fallen da die Leute über mich her. Also das ist ein humanistisches Problem, eher ein ethisches Problem, wie wir umgehen, und kein Standardproblem.
Was mich wundert, weil Sie es jetzt nochmal so deutlich ansprechen, ist, dass wir darüber wirklich sehr, sehr wenig diskutiert haben. Also es ging immer nur darum, wie geht es möglichst schnell, wo sind noch quasi freie Flächen, und dann wurden da die Container hochgezogen.
Ja, das ist doch Irrsinn. Was tun wir mit, was bieten wir diesen Menschen an? Wie können wir da helfen und wie können wir sie vor allen Dingen integrieren? Sie sehen ja bei den Wahlen, was das für eine Veränderung auch in dem gesamtpolitischen Bewusstsein unserer Bevölkerung darstellt. Wir können mit, das sind ja Menschen. Das sind alles Menschen, die unglaublich gerne eigentlich auch sich selbst verwirklichen können. Die dürfen hier nicht mehr arbeiten. Müssen sich dort dann irgendwie in den vier Wänden zurechtfinden. Und das ist also eigentlich schade.
Herr Friedrich, vielleicht noch eine letzte Frage zur Oper. Der Stifter ist Jahrgang 38. Wenn wir jetzt quasi relativ schnell vorangehen, wann könnte denn frühestens, so aus Ihrer Erfahrung mit Kulturbauten, die oft ja auch noch ein paar Überraschungen haben, wann könnte denn frühestens da Premiere gefeiert werden?
Och, das hängt ja nicht nur vom Stifter ab. Ich glaube, der Stifter, der kann sagen, in 5 Jahren steht das Ding. Das hängt auch ab von Genehmigungsverfahren. Ich weiß gar nicht, ob auf diesem Standort überhaupt eine Oper nach Hamburger Baurecht genehmigungsfähig wäre.
In Frankfurt. Da machte die Pressekonferenz einen klaren Eindruck, dass das möglich ist.
Ja, also wenn die sich schon mal klar sind, dass man da eine Oper bauen kann, dann sagen wir mal zwischen 5 und 50 Jahre, dann haben sie das Ding.
Und Sie werfen Ihren Hut in den Ring.
Ich würde es gerne machen. Ich würde mich riesig freuen, wenn unser Hamburger Büro mit in dieser Konkurrenz eingeladen werden würde. Ja, das ist echt eine tolle Perspektive, ja.
Ja, vielen Dank, Herr Friedrich. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich glaube, dass dieses Opernthema auch Stoff für wunderbare Geschichten im kommenden Jahrzehnt ist. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.